Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Genau so ist das. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Einen schönen vierten Advent. Ich habe dich vorhin beim Telefonieren belauscht und bin wirklich verwundert, während andere in dieser vorweihnachtlichen Zeit, es ist noch eine knappe Woche bis Weihnachten, dann bei Telefonaten gerne so, ja, ich bringe dann den Wein mit, sagen, oder ach, weißt du, ich mache die Vorspeise, bringe ich dann mit. Hast du gesagt, ja, okay, ich komme dann, ich bringe die Felgen mit.
Ja, also als kleines Präsent, so, nett so verpackt.
Besinnliches Weihnachtstreffen unterm Auto oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, es gibt ja so recht scharf formatierte Interessen in den Bevölkerungsschichten, die wir so kennen, und eine davon hat eben Autointeressen.
Du hast noch jemanden anderen gefunden, der so tickt wie du. Wie
genau.
Schön.
Man höre und staune.
Das Fest der Liebe. Alle 5 Minuten kracht es auf deutschen Straßen. Wenn keine Zeugen vorhanden sind, kann es passieren, dass der Geschädigte auf den Kosten sitzen bleibt. Das Internetportal Verkehrsrechtverzeichnis will Abhilfe schaffen.
Und wie das im Einzelnen funktioniert, das fragen wir jetzt Lazar Wiesin, Jurist und Geschäftsführer des Internetportals vrvz.de. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag aus Hamburg.
Wieso eigentlich Zeugen suchen im Netz? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Hatten Sie selber mal einen Unfall und keine Zeugen?
Die Idee ist entstanden im Prinzip aus unserer Praxis als Verkehrsjuristen. Wir sahen uns immer wieder der gleichen Situation gegenüber. Und zwar war es so, Menschen hatten unverschuldeterweise einen Verkehrsunfall, hatten keine Zeugen und sind dann auf einem Teil ihres Schadens zumindest sitzen geblieben. So entstand die Idee zu vrvz.de.
Wir kennen diese Klebezettel in der Nähe einer Unfallstelle. Suche Zeuge, wer hat gesehen, als am XY-Datum und so weiter, steht dann da immer drauf. Das klappt eher selten. Wie funktioniert das mit dem Internetverzeichnis?
Mit dem Internetverzeichnis hat man die Möglichkeit, einfach kostenlos seinen Unfall zur Zeugensuche zu melden. Das Ganze erfolgt anonymerweise. Das heißt, man muss seine persönlichen Daten nur in verschlüsselter Form hinterlegen. Und man hat eine sehr große Reichweite.
Was kommt denn da so als Delikt in Frage? Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, dass mir vorgeworfen wurde, ich wäre einem reingefahren und es gab natürlich keine Zeugen und ich konnte mich diesem Vorwurf dann auch nicht entziehen. Ist das auch möglich?
Das ist auch möglich. Vrvz.de richtet sich an jeden Menschen, der einen Unfall im Straßenverkehr hatte. Das heißt, es ist egal, ob man Radfahrer war oder Pech hatte als Autofahrer oder als Fußgänger. Und jedes Mal, wenn es einen trifft, wie Sie schon eingangs richtig angekündigt haben, ist das alle 5 Sekunden auf deutschen Straßen der Fall, kann man über Vrvz Zeugen suchen, um die tatsächliche Sachlage zu beweisen.
Sie haben eben schon gesagt, ohne Anmeldung, ohne Kosten. Woher weiß ich denn dann aber dennoch, dass alles das, was da angezeigt wird, wirklich auch seriös ist? Ich meine, da kann ja auch Schindluder mit betrieben werden.
Das möchte man meinen. Es ist allerdings so, dass man bei der Meldung des Unfalls seine Identität bestätigen muss durch die Hinterlegung einer E-Mail-Adresse, und das Gleiche gilt auch für mögliche Zeugen. Das heißt, auf vrvz.de kann man nur etwas posten, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, wenn man tatsächlich beweist, dass es einen tatsächlich gibt. Und wir gehen davon aus, in diesem Zusammenhang kann dann Missbrauch vermieden werden.
Und was wird dann damit gemacht, mit den Datensätzen, die dadurch entstehen? Also jemand meldet einen Unfall oder jemand sagt, ich habe gesehen, dass der bei Rot gefahren ist. Was passiert dann?
Vrvz.de legt sehr viel Wert auf Transparenz. Das heißt, wir haben da kategorisch die Regel aufgestellt, dass alle personenbezogenen Daten von Zeugen, sprich E-Mail-Adressen und dergleichen, nach 90 Tagen automatisch gelöscht werden.
In der Theorie alles sehr hübsch. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Also gibt es da eine Erfolgsquote?
Es gibt tatsächlich eine Erfolgsquote. Wir haben das nach dem ersten Monat vrvz.de resümiert. Es ist so, wir haben mittlerweile ungefähr 180 Unfallmeldungen, das heißt Zeugensuchende gehabt, bei rund 12.000 Seitenaufrufen im ersten Monat. Das ist also allerhand für so eine junge Seite. Und es gab auch ein Feedback von der Zeugenseite. Wir gehen davon aus, dass mindestens 11 Zeugen sich gemeldet haben bei Unfallgeschädigten.
Abgesehen davon, dass man vermeiden sollte, Unfälle zu haben, scheint es aber doch immer wieder vorzukommen. Eine weitere Möglichkeit, dann im Streitfall wenigstens auch noch an Zeugen zu geraten, bietet die Internet-Zeugensuchplattform Verkehrsrechtverzeichnis vrvz.de. Und wir sprachen darüber mit dem Geschäftsführer Lazar Wiesin. Herzlichen Dank, einen schönen Sonntag noch.
Ich danke Ihnen auch.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ja, ja, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag.
Hallo, hallo. Lass uns doch nochmal die Weihnachtsgeschenkfrage klären. Oh. So ein autoaffiner Mensch wie du, was wünschst du dir? Oder hast du dich mal so umgeguckt, was dieses Jahr echt so der Brüller wäre?
Möchtest du mir was schenken? Oder?
Wenn du mich jetzt so direkt fragst, eigentlich hatte ich es noch nicht vor. Ich dachte eher so für die anderen.
Also was mir persönlich so richtig...
Nee, auch sie sollen jetzt nicht dem Autopapst was schenken. Eher so, was man einem autoaffinen Menschen
okay.
so schenkt.
Okay, also nehmen wir mal an, der autoaffine Mensch greift wirklich ab und zu mal in die Werkzeugkiste. Da würde ich im Augenblick die Ratschenringschlüssel mit abknickbarem Kopf verschenken.
Ratschenringschlüssel?
Ja. Die sind besonders flachbauend, man kommt auch an enge Stellen ran und kann trotzdem eine Ratschenfunktion benutzen.
Ja.
Sagt dir das was?
Nö, gar nicht.
Ach so, okay.
Ich glaube, ich werde mich auch nicht so darüber freuen, wenn ich das jetzt kriegen würde. Ich bräuchte eine Parkscheibe.
Ah, okay. Ja.
Das ist einfach, kriegst du. Ja, vielleicht fällt dir ja noch was ein, also auch sowas, was vielleicht hübsch ist.
Was hübsch ist?
Ja, kannst ja mal drüber nachdenken.
Zebrafellimitat, Sitzbezüge.
Selbstgenäht. Ja.
Audienz beim Autopapst.
Und zum Beispiel der Lothar hat uns geschrieben an sonntagsfahrer@radio1.de. Wenn Sie das tun, was Sie sehr gerne können, dann ist es ganz wichtig, dass Sie Ihre Telefonnummer mit dazu schreiben. Denn per Mail schafft der Autopapst es nicht, allen zu antworten. Das heißt, die mit Rückrufnummer, die rufen wir dann auch zurück. Hallo Lothar.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So, wie kann er Ihnen denn helfen?
Ich habe folgendes Problem. Vor circa einem Jahr fing das erste Mal an, dass beide Kontrollleuchten an meinem BMW Z3 Coupé für ABS und ASC und T aufleuchteten und erst nach mehreren Abschalten der Zündung, Schlüssel ziehen, 10 Sekunden warten, wieder neu starten, war dann die Meldung oder die Fehlermeldung wieder weg. Und jetzt tritt das Problem schon wieder auf.
Und was sagt der BMW-Spezialist mit seinem Diagnosecomputer?
Der BMW-Spezialist, der wurde dann erst ein paar Tage später kontaktiert, die haben ausgelesen und da stand aber kein Fehler mehr im Speicher drin.
Waren die Lampen zu dem Zeitpunkt noch an oder aus?
Die waren zu dem Zeitpunkt aus.
Na gut, okay, dann können sie natürlich auch keinen Fehler finden. Solange das eben passiert, dass die im Auslesemoment aus sind, wird man das auch nicht, wird es nie was werden mit der Fehlerspeicherauslesung. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass bei diesen Modellen, beim Z3, egal ob Coupé oder Cabrio,
ja,
beim Aufleuchten dieser Lampen die Hydraulikpumpe kaputt ist. Also das ABS-Aggregat, genau. Das ist ATE MK60, glaube ich, und die sind häufiger mal kaputt. Da ist irgendein Bremsdrucksensor intern defekt und der sorgt für diese Fehlermeldung. Tritt mal auf und mal nicht.
Weißt du das so genau, dass der Lothar tatsächlich das wechseln sollte oder soll er vorher nochmal auslesen lassen?
Ja, das ist natürlich besser, wenn man den Fehlerspeicher tatsächlich
konsultiert.
Aber aus Erfahrung weiß ich, dass es am Aggregat liegt und das gibt's aufbereitet für etwa 350 mit Garantie.
Lothar.
Das hört sich aber sehr gut an.
Ja, also ich hoffe, das ist es auch, Lothar. Schöne Weihnachtsfeiertage.
Ja. Mach's gut. Ja, Ihnen auch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Weiter geht's mit Gisela. Hallo Gisela.
Hallo. Mein Problem ist, ich habe eine A-Klasse. Ich habe mir Gas einbauen lassen. Das ist aber jetzt abgeschalten. Und es ist so, dass jedes Mal, wenn ich Kaltstart mache, also wenn der gestanden hat, dass er dann die ersten 5 Minuten, 10 Minuten nur auf 3 Zylindern läuft. Und dann ist er warm, dann läuft er auf 4 Zylindern und ist alles okay. Das Problem ist jetzt wirklich seit Wochen und wir haben jetzt schon vieles ausgetauscht, also die Zündkerzen, die Zündspulen. Es ist eine Lötstelle an einem Kabelbaum entdeckt worden und trotzdem immer wieder beim Kaltstart das gleiche Problem.
Wie lange ist das Auto denn mit Gas gefahren worden?
Jetzt ungefähr 3 Jahre, knapp 3 Jahre.
Okay, dann würde ich empfehlen, mal einen Kompressionstest zu machen.
Haben wir gemacht.
Und was kam dabei raus?
Alles okay.
Alles okay. War es bei warmem oder bei kaltem Motor?
Das wahrscheinlich bei beiden, weil ich war ja jetzt schon mehrfach in der Werkstatt und gehe ich mal davon aus.
Na gut, okay, also kann man nicht sicher sagen. Ich vermute, dass wenn, das ist ja ein Kaltlaufproblem, was ja eigentlich auch zunächst mal als Schönheitsfehler durchgeht, dass tatsächlich die Ventile ein Ding weg haben an einem Zylinder und dass er deswegen so humpelt. Ja, der Ventiltrieb bei einem unvorbereiteten Motor, nicht auf LPG vorbereiteten Motor, leidet beim Gasbetrieb.
Also, wir haben aber Flashloop.
Ja, das ist eine psychologische Hilfe, die nichts bringt. Also ich vermute, dass es ein undichtes Ventil ist, was diese Humpeleien verursacht.
Das haben sie auch schon ausgewechselt. Das ist nämlich der gleiche Zylinder immer gewesen.
Und das Ventil, das heißt, die haben den Zylinderkopf abgebaut und haben neue Ventile eingebaut?
Haben ein neues Ventil eingebaut an diesen Zylinder.
Also die haben den Zylinderkopf abgebaut und ein neues, ich frage nur nochmal, weil es gibt viele Ventile im Auto.
Er hat mir das Teil gezeigt.
Wie sieht es aus?
Ja, das ist, also das war auch so mit so einem kleinen, ganz kleinen Sieb, da waren so ganz kleine Löcher drin.
Okay, das ist ein anderes Ventil. Ich meine ja das Motorventil.
Motorventil,
ja. Also wie gesagt, ist ein Zylinderkopfschaden, vermute ich von hier aus, typischer Gasschaden. Und wahrscheinlich wird man um einen Austausch Zylinderkopf nicht rumkommen und der kostet als Teil etwa 400 Euro, 500 Euro plus Einbau.
Gisela, auf dass Ihre Ventilsammlung nur noch zwei umschließt und nicht noch mehr.
Schöne Feiertage. Danke. Trotzdem. Adieu.
Okay, tschüss. So, jetzt schaffen wir den Peter noch, wenn du flink bist.
Ich
hallo, Peter.
Wo drückt der Schuh?
Peter? Hallo?
Ja, du bist dran.
Geht ja schnell los.
Peter, schieß los.
Baue.
Ich glaube, der Peter hat...
Da sind die Glühlampen immer mal kaputt.
Peugeot 207 Glühlampen immer mal kaputt. Habe ich jetzt so verstanden und gelesen.
Okay, das sind die Ursache ist höchstwahrscheinlich Spannungsspitzen aus der Lichtmaschine. Das ist nicht Peugeot-spezifisch, das zieht sich durch eine ganze Generation von Autos. Wahrscheinlich ein Zuliefererproblem. Was man da tun kann, ist entweder qualitativ hochwertige Glühlampen einbauen. Da gibt es welche, die heißen Nightbreaker und Superlights und so. Die sind etwas spannungsspitzenresistenter. Oder man geht zu einem Autoelektriker und lässt sich so einen kleinen Widerstand in die Leitung einbauen, die die Spannungsspitzen sozusagen wegheizen. Das wird auch sehr häufig gemacht. Und dann,
selber machen kann man das ja eh nicht, oder? Eine Glühlampe heute zu wechseln, bedarf ja schon irgendwie den Aufwand von mindestens dreifachem Fachpersonal.
Ja, Frontend abbauen, Kühler entlüften und sowas alles. Ich weiß nicht, beim Peugeot 207 geht's noch. Aber wie gesagt, das sind die beiden Möglichkeiten, die man da anbieten kann. Und das war's dann schon.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Heute übrigens das letzte Mal im Jahr 2011.
Ey, du, wir sind wirklich telepathisch verbunden. Genau das wollte ich jetzt ohne vorherige Absprache auch sagen.
Wir beide, Patricia.
Die letzte Stunde in diesem Jahr.
Die letzte Stunde in diesem Jahr für die Sonntagsfahrer selbstverständlich. Radio 1 sendet natürlich erbarmungslos durch.
Ja, genau. Computerspiele müssen ballern, quietschen, stöhnen, Action eben. Oder man muss wenigstens auf einer Konsole stehen, sich grobmotorisch wild bewegen und ja, das haben sie ja alles schon. Deswegen stellen wir Ihnen jetzt ein ganz anderes Computerspiel vor, den Berufssimulator. Und endlich können all Ihre Kinderträume zumindest virtuell wahr werden. Baggerfahrer, Bauer, Busfahrer, Müllmann. Augen auf bei der Berufswahl und das kann man jetzt am Computer, den Berufsalltag durchexerzieren.
Und darüber sprechen wir mit Felix Buschmann, Spieleexperte von der Buschbaum Media GmbH. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, machen Sie aus dem Buschmann aus Buschbaum.
Ja, Buschmann,
ja, wie habe ich Buschbaum gesagt? Tut mir leid, war nicht persönlich gemeint. Komm mal zum Berufssimulator, was macht man denn da so? Muss man denn Berufe heute simulieren? Was erlebt man, wenn man da spielt?
Ja, man muss Berufe eigentlich nicht simulieren, aber man kann es tun. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen von uns, oder ganz, ganz viele von uns haben in den Kindertagen alle mal davon geträumt, mal Lokomotivführer zu werden oder Feuerwehrmann. Oder mal mit einem großen Traktor oder Mähdrescher über ein Feld zu fahren und haben dann später vielleicht einen ganz anderen Beruf ergriffen, sind Pressesprecher geworden, Radiomoderator oder sitzen heute in der Bank am Schalter und würden ganz gerne heute einfach dann vielleicht doch diesen Kinderwunsch in irgendeiner Form mal erfüllen. Und da gibt es dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche mir einen entsprechenden Anbieter, der beispielsweise, sage ich mal, Baggerfahren oder LKW-Fahren so anbietet in der Freizeit. Das kostet in der Regel eine ganze Menge Geld. Oder ich mache das Ganze an meinem PC, indem ich mein entsprechendes Spiel, das genau diesen Beruf simuliert, für einen günstigen Preis von 15 oder 20 Euro zulege.
Was heißt denn jetzt genau Beruf simuliert? Also was man vielleicht noch kennt, weil darüber schon öfter mal berichtet wurde, sind solche Flugsimulatoren. Daran lernen ja auch echte Piloten zum Beispiel in ihrer Ausbildung. Das heißt, ich habe immer so ein Cockpit vor mir und bin dann Busfahrer oder Baggerführer. Oder wie sieht das aus, Berufssimulation?
Richtig, genauso wie Sie es beschrieben haben, sieht es eigentlich aus. Der Ursprung war in der Tat wirklich vor rund 10 Jahren ein Flug- und ein Train-Simulator, damals von der Firma Microsoft. Und da sind dann mittlerweile eine ganze Reihe anderer Simulationen zugekommen, beispielsweise beim Landwirtschaftssimulator. Da managen Sie einen kompletten landwirtschaftlichen Betrieb. Da fahren Sie Traktor, da fahren Sie Mähdrescher, da fahren Sie mit dem Flug über das Feld. Da müssen Sie wirklich alle Tätigkeiten, die ein Landwirt von morgens bis abends und auch das ganze Jahr gesehen auf seinem Hof zu verrichten hat, müssen sie da quasi nachsimulieren, nachspielen. Sie müssen die ganzen Maschinen bedienen, sie müssen die Feldpflege betreiben, sie müssen sich um, wenn sie Tierhaltung betreiben, müssen sie sich um die Kühe kümmern. Sie müssen dann natürlich immer dafür sorgen, dass sie entsprechend Saatgut, Dünger und so weiter einkaufen. Sie müssen am Ende des Tages dann quasi das, was sie von ihren Feldern geerntet haben, entsprechend auch wieder auf dem Markt oder andere Möglichkeiten am Hafen verkaufen, um wieder Geld in die Kasse zu bekommen, sich neue Maschinen kaufen zu können und ihren Hof nach und nach wachsen zu lassen beispielsweise.
Gibt es auch so Möglichkeiten wie beim Flugsimulator, dass man sich das Flugzeug aussucht, also da den Trecker oder also was ganz Realistisches, kommt ein neuer Unimog meinetwegen auf den Markt, könnte ich mir den dann in mein Spiel rein integrieren?
Richtig, das ist durchaus möglich. Also man bekommt quasi, man kann automatisch, man startet zunächst mit einem kleinen Fuhrpark, den man dann, je schneller man, je mehr Geld man auch entsprechend verdient, dann immer weiter ausbauen kann. Im Spiel sind eine ganze Reihe von Fahrzeugen schon von vornherein vorimplementiert. Der Hersteller sorgt natürlich in regelmäßigen Abständen dafür, dass immer neue Fahrzeuge, neue Updates hinzukommen. Es gibt bei diesen Spielen aber auch die Möglichkeit, selbst Maschinen, Gebäude und sogar Landschaften selbst zu erstellen mit der sogenannten Modding-Funktion. Das ist gar nicht so kompliziert, da ist ein Editor im Spiel integriert. Und da kann ich dann beispielsweise auch hingehen, wenn ich sage, ich möchte jetzt unbedingt einen Traktor von Firma XY, der ist ganz neu oder den hat die Firma nicht berücksichtigt, den kann ich mir quasi selber nachbauen und dann in das Spiel selber mit einbringen und sogar über die Community-Foren, die es für diese Spiele gibt, dann mit anderen Spielern austauschen.
Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein oder vielleicht zwei Tage Müllmann oder Baggerfahrer gewesen bin, dann reicht es doch auch. Dann habe ich da mal reingeschnuppert und dann sage ich, ja, Augen auf bei der Berufswahl, ist ja dann auch vielleicht ein bisschen langweilig auf die Dauer.
Das kommt darauf an. Es gibt sicherlich diejenigen, die einfach so ein Spiel kaufen, weil sie es spannend finden, dass diese Berufe simuliert werden und das einfach mal so vielleicht für zwei, drei Tage ausprobieren möchten. Aber die große Masse der Spieler, die bleibt wirklich bei diesen Simulationen, ich sag jetzt mal bei der Stange. Die spielen immer weiter. Also wir haben wirklich Fans von beispielsweise dem Landwirtschaftssimulator. Da gibt es mittlerweile schon seit 2008 jetzt die dritte Ausgabe. Das sind Spieler, die sind seit 2008 dabei. Es gibt ein sehr, sehr großes Community-Forum allein für dieses Spiel mit über 220.000 registrierten Usern, die aktiv auch gemeinsam mit dem Entwickler halt am Spiel immer kontinuierlich weiterarbeiten, die beispielsweise Vorschläge einbringen, was sie sich für die nächste Version wünschen. So sind jetzt in der 2011er-Variante beispielsweise erstmalig, wie gesagt, Kühe für die Viehzucht mit drin und ein Multiplayer-Modus integriert worden. Das sind beides Vorschläge, die sind auch direkt aus der Community gekommen.
Ja, manche gehen ob ihres Zweitberufes gar nicht mehr zu ihrer echten Arbeit, sondern leben ihren Kindheitstraum aus. Müllmann, Baggerfahrer, Feuerwehrmann oder Pilot. Ja, die Umschulung ganz einfach am PC beim Berufssimulatoren. Wir sprachen darüber mit Felix Buschbaum, Spielerexperte von der Buschbaum Media GmbH. Wir sagen herzlichen Dank und dann viel Spaß heute bei Ihrem weiteren Dasein als was? Müllmann? Baggerfahrer?
Oh, ich ziehe die Trucksimulation vor und fahre dann lieber mit einem 30-Tonner über deutsche Autobahnen.
Na dann, viel Spaß. Und weil es doch auch fast schon Weihnachten ist, haben wir jetzt auch drei Spiele zur Verlosung. Den Landwirtschaftssimulator, den Bausimulator und den Skiregionssimulator. 0331 70 99 111 ist die Nummer, wenn Sie das gewinnen wollen.
Gibt es dann eigentlich auch einen Autowerkstatt-Simulator?
Das wäre dein großer Spaß,
das
oder? Aber das
ja.
Hast du doch jeden Tag und zwar ohne Ende.
Ja, bloß ich würde schon gerne
so
mal
tragisch
gegen
echt,
eine
ne?
künstliche Intelligenz spielen, Patricia.
Die Mitfahrzentrale.
Und unsere Mitfahrerin heute ist Barbara Salisch, die kennen Sie, das ist die Richterin da aus dem Fernsehen. Richterin Barbara Salisch, seit 11 Jahren die erfolgreichste Gerichtsshow im deutschen Fernsehen und außer den Richterhammer zu schwingen, schwingt sich die Barbara auch gern ins Auto, mit großer Leidenschaft, sogar in besonders alte, denn sie ist Oldtimer-Fan und hat sich tatsächlich einen kleinen Fuhrpark zu Hause in der Eifel zusammengesammelt. Einen schönen guten Tag, Frau Salisch.
Tag, Frau Pantel.
Kleiner Fuhrpark kann ja noch alles heißen. Was steht denn da so alles bei Ihnen rum?
Naja, es stehen zwei alte Engländer rum. Triumph, ein Zweier-Triumph und ein Sechser-Triumph. Baujahr 53 und Baujahr 76. Cabrios, wunderbare Autos, ein blaues und ein rotes. Ja, und dann steht noch ein alter Mercedes rum, 240 Diesel, so ein ganz gemütliches Teil. Mit 55 PS komme ich heute nicht, komme ich morgen. Die Engländer sind ja ein bisschen flotter. Und eine alte Feuerwehr.
Welches ist denn Ihr Liebling?
Immer der gerade fährt.
Wie entscheiden Sie denn, wer gerade fährt?
Das hängt vom Wetter ab. Also fahren tut die alle. Die sind alle technisch top in Ordnung. Aber wenn es regnet, dann nehme ich natürlich was mit da.
Wenn Sie sagen, technisch top in Ordnung, kümmern
Hallo,
Sie
Hallo, Herr Kester, Sie sind ja auch dabei.
Ja, genau. Ich hab auch so ein bisschen mitzureden hier ganz am Rande, insbesondere wenn es um alte Autos geht. Wenn Sie in der Eifel wohnen, ja. Da sagt man ja, schöne Gegend, die brauchte nur ein Dach. Wie oft können Sie denn damit mit den Cabrios, mit den beiden Engländern im Jahr fahren?
Ach,
man kann eigentlich ziemlich oft fahren. Solange man nicht hält, fährt man unterm Regen durch. Also das heißt, wenn man irgendwo mal so eine Wolke sieht, dann sollte man gucken, entweder eine Tankstelle mit Dach denn so das zuzumachen, dauert 2, 3, 4 Minuten, manchmal sogar noch länger, oder man fährt einfach. Und wenn man recht zügig fährt, geht der Regen, größtenteils gehen dann übers Dach
drüber. Ja, genau, das hat mein Opa auch immer gesagt, man fährt einfach drunter durch.
So ungefähr ist es. Außerdem haben die alle Löcher im Boden, ne? Also das läuft dann ab.
Ja, na, ist genial konstruiert, so sind die Engländer.
Auch so.
Sie nehmen ja auch leidenschaftlich gerne an Oldtimer-Rallys teil. Kommen Sie da pannenfrei durch oder müssen Sie möglicherweise selber dann mal zum Schraubenschlüssel greifen?
Also ich tue das meinen Autos nicht an, dass ich selber schraube, ne? Aber im Triumphclub sind ja nun genügend Leute da, die das verstehen. Und bei Rallyes kommt es, bei den Oldtimer-Rallyes, kommt es sogar entscheidend auf die Beifahrerin an. Wenn die top ist, räumen wir alle Preise ab. Wenn die es aber nicht so findet, es geht ja da mehr um den Weg zu finden. Das bisschen Fahrerische, das kriege ich dann noch rauf. Aber wenn man so bei Schloss Dückmal so ein Rennen mitfährt, dann kommt es auf andere Dinge an. Und da mit Le Mans Start habe ich das auch schon mal hinter mich gebracht und habe sogar den dritten Platz gekriegt.
Ich höre daraus, ein Mann kommt Ihnen nicht auf den Beifahrersitz.
Nein, dann kriege ich ja keinen Frauenpokal. Woher den kriegen wir sowieso immer noch zusätzlich, weil wir so vorne sind.
Woher kommt denn Ihre Liebe zu alten Autos?
Ich mag schöne Dinge. Und ich liebe einfach alte Autos, weil sie immer wunderbar fand und wunderschön. Nur ich konnte sie mir erst leisten, als ich zum Fernsehen gegangen bin. Ja, und wenn man einmal anfängt, dann ja, dann gibt's, dann kommt noch das und das und das dazu.
Höre ich da heraus, dass neue Autos nicht schön sind?
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Also mein Herz hängt an den alten, muss ich sagen. Obwohl, ich für ein Alter, ich liebe meinen Berlingo, ne? Also ein super Auto. Ich habe gerade einen neuen als Lieferwagen gleich, weil ich ja immer so viele Bilder zu transportieren habe. Das ist ja jetzt mein zukünftiges Leben ist ja, ich weiß nicht, ob sie schon umgesprochen hat, ich studiere bereits seit einem Jahr in der Kunstakademie in Bad Reichenhall Malerei und Holzschnitt und da habe ich fortlaufend was zu transportieren und wenn man jemand sehen will, was ich mache, dann braucht er nur auf meine Website zu gehen, galeriebarbarasalisch.de, dann kann man ja schon mal ein bisschen sehen, wohin die Reise geht.
Uns interessieren die Autos, Frau Salisch. Das Feuerwehrauto, ja, ja. Das haben Sie am Anfang erwähnt. Wieso haben Sie ein altes Feuerwehrauto?
Das hat auch was mit Kunst zu tun, weil ich ja seit 20 Jahren auch Bildhauerei mache und damit dann reisen wollte. Und die Künstlerfrau, also zu Künstlern und europaweit und die ich kenne, das sind alles ein bisschen arme Huscherl. Das heißt, sie haben immer Wasser und Wein, aber nicht unbedingt ein Gästezimmer. Und das wäre dann oder ist dann mein Gästezimmer. Das heißt, da kann ich drin schlafen.
Genau, im Frühling ist nämlich Schluss mit Richterin Barbara Salisch im Fernsehen zumindest.
Ja.
Was Ihnen nach 11 Jahren jetzt über diese ganzen sozialen Abgründe, die Sie da verhandeln mussten?
Das kann ich, nein, das nicht. Das gehört zum Beruf einer Strafrichterin dazu. Da haben wir auch noch 20 Jahre Hamburg dazu mit sozialen Problemen. Aber, und damals waren sie echt, sind nicht nur gespielt, das nimmt einem deutlich mehr mit. Aber ich mache das jetzt im Fernsehen 12,5 Jahre und werde nächsten Mai 62. Und dann muss man mal schauen, was man sonst noch so macht. Das ist ein bisschen der Grund, weshalb ich aufhöre.
Die Barbara fängt wieder an zu studieren. Töpfern Sie dann auch? Das passt so zum Aufhören.
Nein, also die Skulpturen, da habe ich habe Bronzen gemacht oder kinetische Objekte. Das heißt, ich kann also auch ganz gut mit Schweißbrenner umgehen. Das ist das eine. Und womit ich mich in den letzten 3 Jahren beschäftigt habe, das ist Malerei und Holzschnitt.
Und bald dann mit dem feuerroten Flievertüt in der Weltgeschichte umher.
So, das wird dann auch so sein. Natürlich nicht so viel, wie ich es so ursprünglich beabsichtigt habe. Die nächsten 1,5 Jahre dauert das Studium noch. Aber dann denke ich mal, kann ich da ein bisschen mehr durch die Gegend reisen. Ja.
Sehr schöne Perspektiven, Frau Salisch. Kommen wir mal zum Mitfahrer-Check. Wir checken ja unsere Mitfahrer, indem wir einen Satz anfangen, den die Mitfahrer dann spontan und gerne auch lustig beantworten oder beenden.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, der erste lautet, meine letzte Straftat hinterm Steuer war?
Ich glaube, vorgestern, da habe ich jemand anders den Vogel gezeigt, aber so, dass er es nicht gesehen hat. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt.
Wenn sich andere im Verkehr ungehörig benehmen oder gar verkehrswidrig, mache ich?
Ja, schimpfe ich ein bisschen vor mich hin, aber mir auch nicht.
Nicht, ich bin Richterin, lassen Sie mich durch.
Ach Quatsch, nee. Nein.
Hinter dem Steuer eines meiner Oldtimers im Sommer auf der Landstraße fühle ich?
Da fühle ich mich unendlich frei, gemütlich, schön. Es ist wunderschön.
Wenn ich nicht Richterin geworden wäre, dann würde ich heute?
dann wäre ich Malerin.
An meiner Fernsehzeit werde ich ab nächstes Jahr am meisten vermissen?
Meine Kollegen. Schließlich meine Kollegen und das Team und wahrscheinlich auch das Verhandeln. Ist es schon schön, wenn man so mittendrin sitzt und das letzte Wort hat?
Aber noch ist das auch anzugucken. Richterin Barbara Salisch, Montag bis Samstag 11 bzw. 15 Uhr. Wir sagen herzlichen Dank. Das letzte Wort gehört Ihnen.
Ja, Frau Pandl und Herr Kessler, ich wünsche Ihnen und natürlich den ganzen Zuhörern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Tschüss.
Das wünschen wir Ihnen auch. Tschüss.
Danke. Ciao.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.